wir gehen ja beide mit dem Wissen da rein in den Ring, dass was passieren kann. Also es ist ja nicht so, dass jetzt irgendjemand ungewollt sagt, komm, zieh Handschuhe an, ich hau dir was auf die Nase, sondern er weiß, dass er sich verletzen könnte und ich. Und wir haben ja im besten Fall beide den sportlichen Sinn dahinter. Also es ist ja keiner, der sagt, okay, ich will den anderen aber unbedingt irgendwie wehtun.
Bevor es losgeht mit dieser Folge, aber noch zwei Hinweise. Erstens geht's in diesem Podcast zum Teil brutal zu. Da müsst ihr also für euch selbst entscheiden, ob und was ihr hören oder lieber skippen wollt. Und zweitens, die Erlöse aus dem Phrasenschwein, die gehen an die Aktion Lichtblicke.
Unser neuer Podcast. Essen im Ohr.
So, der erste Taler geht schon mal ins Phrasenschwein. Für den Spruch, den ich mir jetzt nicht verkneifen kann. Wir haben unseren Podcast-Gast heute mit schlagkräftigen Argumenten bei Essen im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Dies ist der Podcast mit Persönlichkeiten aus unserer Stadt. Und dieser Podcast geht in die nächste Runde. Und damit der nächste Taler rein. Sorry. Patrick Korte, schön, dass du da bist. Du bist Boxer und sind das so Standardsprüche für Boxer, die man ständig hört?
Ja, schon, auf jeden Fall häufig.
Ja, okay. Ja. Auf einer Skala von 1 bis kann ich nicht mehr hören. Wie sehr nervt das?
Ach, eigentlich gar nicht. Also mittlerweile habe ich mich nicht abgefunden.
Okay, aber sowas wie rechter Haken ab in die Ecke oder irgendwie auf dem Schulhof so, ey, mein Papa ist Boxer. Gibt es solche Sprüche mal?
Gelegentlich, aber gar nicht so häufig, nein.
Im Supermarkt oder beim Einkaufen irgendwie
nee,
zum Beispiel?
Nee, gar nicht.
Okay, besser ist. Ja, ich bin Fabian Schulenkopf, ich freue mich, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
Cool, ganz friedlich, aber mit einem ganz schön kräftigen Händedruck, habe ich gerade schon gemerkt. Auf deiner Homepage steht aber, du bist bekannt für Muskelkraft und dein großes Mitgefühl.
Okay.
Finde ich, klingt sehr spannend. Muskelkraft, habe ich gerade schon gemerkt, aber so wie viel Kilo drückst du auf der Bank?
Boah, das, ja, ich glaube, das ist mittlerweile gar nicht mehr so viel, also zum Verhältnis zu dem, was man, wenn man ein Gewichtheber ist oder zu meinen Bodybuilding-Zeiten, aber ich habe schon so, ja, so 160 Kilo drücke ich aktuell noch.
Wow, okay. ja, und was es mit dem Mitgefühl dann auf sich hat, dazu kommen wir dann später im Verlauf dieser Folge. Okay. Erstmal wollen wir dich, Patrick Korte, ein bisschen näher kennenlernen und zwar mit dem Steckbrief, den du bitte ausfüllst und ich gebe dir die Kategorien vor. Fangen wir an mit vollständiger Name.
Okay. Patrick Alexander Arndt Korte.
Geboren am?
27.02.1984.
In?
Essen.
Aktuelle Berufsbezeichnung?
Zum einen Profisportler, Profiboxer, aber zum anderen auch Sozialpädagoge, Bezugsbetreuer. Also ich arbeite im Betreuungsdienst beziehungsweise mit psychisch kranken Kindern und jungen Erwachsenen zusammen. Und ja, betreue die in Alltagsaufgaben und biete Sportangebote.
Und bietest damit ganz schön viel Gesprächsstoff für so einen Podcast, kommen wir gleich zu. Anzahl der Ehen und der Kinder.
Ehe bisher Gott sei Dank nur eine und ich glaube und hoffe, da bleibt auch so. Kinder 3.
Lieblingsessen?
Boah. Ja, ganz typisch Ruhrpott, Pommes Currywurst. Wenn ich da mal darf.
Wieso darf?
Ja, ich bin, oder beziehungsweise ich geißel mich so selber und hab nur einen Cheat Day die Woche, also sprich sonntags, wo ich solche Sachen dann auch essen würde oder essen kann. Und da kann man nicht immer alles auf einmal essen, deswegen ist es halt relativ selten, dass es dann auch mal Pommes Currywurst wird.
Okay, also sonntags gibt's Pommes Currywurst im Hause Korte. Lieblingsgetränk?
Cola Light.
Lieblingsort in Essen oder im Ruhrgebiet?
Borbeck.
Größte Stärke?
Größte Stärke. Ich denke mal meine Disziplin und meine Verbissenheit.
Ich überlege gerade, ob das schon wieder ein Taler fürs Phrasenschwein ist mit der Stärke. Aber du hast direkt die mentale Stärke genommen, das finde ich gut. Größte Schwäche?
Ich glaube schon meine übermäßige Empathie beziehungsweise ja, Sensibilität will ich schon sagen, ja.
Die größte Auszeichnung, die du jemals bekommen hast?
Größte Auszeichnung? Ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine Auszeichnung ist oder ist eigentlich keine Auszeichnung, aber Papa von drei Kindern zu sein.
Boah, Da ist wieder der, das ist schon wieder das Mitgefühl, ne? Das ehrt dich sehr, weil ich hätte jetzt natürlich gedacht mit, gerechnet mit irgendwelchen Gürteln oder Pokalen oder Preisen oder sonst was. Aber komm, ich gebe dir jetzt mal eine Bühne. Das ist jetzt hier das Treppchen. So, was steht da alles bei dir in der Vitrine schon drin?
Ja, also, weiß gar nicht so viel.
Ganz unbescheiden.
Ich darf 3 Gürtel bei mir zu Hause halten oder haben. Ich habe aus Bodybuilding-Zeiten habe ich Pokale und aber auch aus meiner Amateurzeit Pokale. Klar ist man stolz darauf und freut sich darüber, aber ja, ist irgendwo auch am Ende vergänglich und dann wird das Zeug da zu den Kindern. Sowas ist nicht vergänglich und daher freue ich mich darüber am meisten natürlich. Aber klar, ich trainiere oder mache auch alles dafür, um natürlich sportliche Auszeichnung auch zu kriegen, ne?
Wie kommst du dahin und wie bist du überhaupt zum Boxen gekommen?
Also sportlich war ich schon immer. Ich glaube, seitdem ich denken kann, habe ich mir Hummel in den Hintern gehabt und Sport getrieben. Ja, von allen gängigen Sportarten durch, von Fußball bin ich dann zum Judo gekommen. Judo war auch nicht ganz so mein Ding. Dann zum Taekwondo und dann, ja, also eigentlich erst schon zum Kraftsport vorher. Ich habe mit 12 zu Weihnachten habe ich eine Hantelbank bekommen. Die habe ich mir auch gewünscht. Und habe dann angefangen, Gewichte zu stemmen. Und habe mich dann mit 15 ja, beim Boxen bzw. Boxverein angemeldet. Und bin damals durch einen Kampf von Mike Tyson, den ich live gesehen habe, damals auf Premiere noch, bin ich dann zum Boxen gekommen. Und da habe ich irgendwie... aber da habe ich meine Erfüllung dann gefunden, zumindest von Kampfsportbereich her.
Du hast jetzt aber nicht gesehen, ey, da werden Ohren abgebissen.
Nee, Gott sei Dank. Das will ich auch machen, oder? Der war es nicht, der Kampf, nein.
Okay. Denn eigentlich Boxen ist für mich als Außenstehender so ein total brutaler Sport. Man haut sich gegenseitig was auf die Mappe. Aber so nehme ich dich jetzt nicht wahr. Also für mich sind Boxer brutalos, die sich halt auf die Mappe hauen. Wie kann man daran Gefallen finden?
Ich denke natürlich, das ist so ein bisschen dieses alte oder ja doch schon großes Klischee, dass man sagt, also Boxen, Gewalt und Brutalität. Klar tut's weh oder kann es weh tun und man geht auch mit einem Ziel da rein, sein Gegner ja gar nicht in dem Sinne, dass ich sage, ich will ihn unbedingt verletzen, dass er irgendwie eine Verletzung hat, man will gewinnen. Ne? Wie in jeder Sportart auch. Aber zum Boxen gehört halt viel, viel mehr. Ne? Also wirklich das Training, die Taktik, den Gameplan dahinter zu sagen, wie man seinen Gegner schlägt. Ja, also wie gesagt, für Außenstehende, klar, wird es sicherlich, oder für viele wird es brutal aussehen und brutal wirken, aber es ist viel, viel mehr. Ne? Also Koordination, Kondition, Kraft, Ausdauer, also kommen so viele Sachen zusammen, die mich einfach daran faszinieren, dass man nicht nur eins macht, sondern also ich kann auch so viele Sportarten zusammen kombinieren, ob es das Laufsport ist, Fahrradfahren, Schwimmen, Krafttraining, also man kann alles zusammenpacken und kriegt dann das Training fürs Boxen zusammen. Ne?
Wie oft wurde dir schon die Nase gebrochen?
Boah, ich glaube sehr, sehr oft. Also zuletzt, also das Schlimmste war, wo ich jetzt in Australien war, da habe ich gar nicht den Bruch, also ich habe die Nase schon immer krumm und kaputt gehabt oder schon lange und in Australien hat sich die Nasenscheidewand so sehr auf meine Nasennebenhöhle gelegt, dass sie dass keine Luft mehr reinkam. Dann habe ich einen dicken Blutabszess, einen Abszess zwischen Stirnhöhle und Augen gehabt, der dann vereitert ist und verkapselt ist. Und dann habe ich irgendwie so einen moderigen Geruch in der Nase gehabt. Ich dachte, das käme irgendwie von so einem Eiweißshaker, den ich im Auto habe liegen lassen oder so, aber es war dem nicht so. Und dann hat sich herausgestellt, wie gesagt, dass ich dann zwischen Schädelbasisknochen und Augenhöhlen hatte ich diesen Abszess, der dann per Not-OP rausoperiert werden musste. Und wurde die Nase auch gerichtet. Aber seitdem, toi, 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 ist alles gut.
Wie viele Nasen hast du schon gebrochen?
Ich kriege, glaube ich, nicht so oft eine Rückmeldung darüber. Aber ich denke, da wird auch schon der eine oder andere bei gewesen sein.
Absichtlich?
Bedingt durch den Sport, ne? Aber jetzt okay. Nicht, dass ich sage, ich hau einen auf die Nase.
Wenn man aber weiß, dir kann die Nase gebrochen werden, du kannst, auch wenn du es vielleicht nicht willst, weil, hast du ja gerade schon erzählt, du bist eigentlich ein mitfühlender Mensch, der sich auch sozial engagiert. Wie passt das zusammen, dass man trotzdem dann durchaus in Kauf nimmt, Menschen körperlichen Schaden zuzufügen oder selbst eben auch eine gebrochene Nase in Kauf zu nehmen. Wie passt das zusammen?
Also bei mir selber, auch wenn es blöd klingt, mache ich mir gar keine Gedanken darüber, ob ich mich verletzt oder eine Verletzung davontragen könnte, zumindest in dem Moment nicht. Mag vielleicht so ein bisschen fahrlässig oder naiv klingen, aber ich glaube, die wenigsten Sportler denken oder wollen darüber nachdenken, wie oder was sie sich verletzen können oder was passieren kann. Umgekehrt aber auch genauso denke ich auch nicht darüber nach, was ich meinen Gegner antun könnte oder in dem Sinne verletzen könnte, weil wir gehen ja beide mit dem Wissen da rein in den Ring, dass was passieren kann. Also es ist ja nicht so, dass jetzt irgendjemand ungewollt sagt, komm, zieh Handschuhe an, ich hau dir was auf die Nase, sondern er weiß, dass er sich verletzen könnte und ich. Und wir haben ja im besten Fall beide den sportlichen Sinn dahinter. Also es ist ja keiner, der sagt, okay, ich will den anderen aber unbedingt irgendwie wehtun oder absichtlich verletzen, sondern wie gesagt, der sportliche Sinn sollte eigentlich in erster Linie dahinter stehen. Ne? Und wie gesagt, klar können Verletzungen passieren. Ich denke, im Fußball sind ja auch viele oder ähnlich viele Verletzungen, die teilweise dann sogar ja durch Fouls passieren, die absichtlich passieren. Also da sogar noch schlimmer, finde ich. Ne? Also wenn man jetzt klar, wenn man von Mike Tyson spricht, wie der ja seinen Gegner ins Ohr gebissen hat, das sollte nicht sein und ist dann natürlich auch ein großes Foul, aber ja, eigentlich mittlerweile ist es ganz gut geschützt, dadurch, dass man einen Ringarzt immer dabei hat, der auch wirklich, also die Ringrichter sind gut geschult, dass die aufpassen, dass der Gegner, wenn er zum Beispiel ohne Gegenwehr in der Ecke stehen würde und viele Schläge einstecken würde, dass der Ringrichter dazwischen springt und sagt, okay, das war's. Für viele Zuschauer manchmal unerklärlich, warum hat er jetzt abgebrochen, aber weil einfach keine Gegenwehr mehr kam und der Ringrichter aus seiner Erfahrung sehen konnte, okay, es könnte jetzt gleich zum K.O. kommen. Dazu will man es ja gar nicht kommen lassen, dass ein K.O. passiert, oft oder öfters, aber dann nicht so, dass der Ringrichter es drauf anlegt, sondern wenn der Ringrichter sagen kann, okay, ich kann jetzt abbrechen, dann geht er dazwischen und bricht den Kampf ab.
Wann ist denn so ein Kampf zu Ende? Also ich als Außenstehender Nicht-Boxer weiß nicht, wann ist so ein Kampf zu Ende? Wenn jemand am Boden liegt oder wenn er einfach nicht mehr kann oder die Hand hebt oder wann wird so ein Kampf entschieden?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja, zum einen, wie gesagt, dass der Ringrichter abbricht. Also dass der Ringrichter sagt, okay, das war genug. Aus meinen Ermessen war der Gegner einfach unterlegen oder die Gefahr für ein K.O. war zu groß. Und dann ist es einfach ein technischer K.O. Dann gibt es natürlich die Aufgabe, was wiederum auch ein technischer K.O. wäre, aber das ist halt eine Aufgabe. Dann sagt der Gegner, okay, das war mir zu viel. Passiert auch öfters. Ist auch okay, wenn man seine eigene Gesundheit dann bedenkt und sagt, okay, das war's, das reicht. Und dann gibt's natürlich den ganz klassischen K.O., dass jemand gar nicht mehr aufsteht. Und bei manchen Kämpfen, beziehungsweise auch Boxverbänden, gibt's halt diese, wenn man dreimal unten war, dass der Ringrichter dann abbricht. Also wenn man dreimal zu Boden gegangen ist, dann war es das auch mit dem Kampf. Also auch nicht immer, aber dann wird's vorher geklärt in Woods-Meeting, dass man sagt, wie halt die Regeln sind für den Kampf, beziehungsweise welche Regeln auch zum Abbruch des Kampfes führen können.
Mhm. Stichwort K.O. und irgendwann ist Schluss, irgendwann ist Ende. Man sagt ja, dass Menschen, die boxen, durchaus auch ein hohes Risiko haben an Hirnverletzungen. Ne? Wenn man sich jetzt, ich sage halt mal wieder salopp, halt öfter und regelmäßig auf die Mappe haut, auf den Kopf, dass man denn durchaus auch krank werden kann und dem Hirn, das Hirn geschädigt wird. Ne? Rechnest du auch mit dem Risiko?
Also sicherlich macht man sich Gedanken drüber und sollte man sich auch machen, wenn man wirklich Schläge vom Kopf kriegt, dass man da sicherlich den Kopf nichts Gutes tut. Also klar, wie du schon sagst, kommen Mikroverletzungen und Mikroblutungen teilweise auch. Auch da ist natürlich, glaube ich, auch wieder ein Selbstschutz, dass man sagt, man muss und man ist auf der sicheren Seite, ist man nie, aber man muss beim Boxverband einmal im Jahr ein MRT vom Kopf machen. Das heißt, da wird wirklich nachgeguckt, ob im Kopf alles okay ist, ob da irgendwelche Verletzungen sind oder alte Verletzungen, die halt gefährlich sein können. Und wenn man K.O. gegangen ist, muss man auch wieder ein MRT, ein erneutes machen, dass man halt wieder eine neue Startlizenz bekommt.
Das heißt, du bist als Boxer ständig auch unter ärztlicher Beobachtung.
Genau, genau. Wie gesagt, ist halt kein Garant, dass man ist, dass nichts passiert. Und wie gesagt, ist sicherlich auch nicht förderlich. Also meine eigenen Kinder würde ich nicht boxen lassen. Aus dessen Gründen zum Beispiel. Aber ja, ich fühle mich schon gewissermaßen sicher und denke, hoffe, dass ich ganz gut einschätzen kann, wann es zu viel wäre oder wann ich irgendwelche bleibenden Schäden habe, also oder hätte. Ich denke, da wird auch jeder sagen, jeder Boxer und wird auch den einen oder anderen geben, der es gesagt hat und der am Ende leider nicht einschätzen konnte, was er hatte. Kann Naivität sein, kann Verbissenheit sein, keine Ahnung.
Mhm. Also da muss man auch auf sich selbst aufpassen.
Eigentlich schon, ja.
Wie bist du so organisiert als Boxer? Jetzt haben wir ganz schön viel über die Risiken und gefährlichen Punkte des Boxens gesprochen. Aber lass uns mal über den Sport an sich sprechen und dich auch im Verein. Bist du im Verein oder bist du als ich sag mal, Solokünstler organisiert? Wie trainierst du, mit wem und wie kommst du zu dem Punkt, wo du jetzt bist als erfolgreicher Boxer?
Also im Profiboxen ist es ein bisschen anders, dass man nicht mehr in Verein ist. Also Vereine beziehungsweise dieses Amateurboxen wird von einem Verein betrieben und die Vereine dürfen auch nur Amateurboxer quasi trainieren. Man geht, wenn man es so klassisch ausdrückt, in den Boxstall, also in zu jemand, der halt auch Profiboxer betreut und unter dessen Fahne man boxt. Bei mir ist es Boxing Industry hier in Essen und genau, da wird man zum einen trainiert. Bei mir ist es aber auch so, dass ich neben den Hauptboxstall, wo ich bin quasi, einen Athletiktrainer habe, ein spezielles Training für meine Ausdauer. Da mache ich ein Höhentraining bei Bewegungsfeld, auch hier in Essen. Schwimmtraining mache ich. Und also da wieder zu dem Punkt, dass man sehr viele abwechslungsreiche oder sehr viele Sportarten zusammen mixen kann, um am Ende da erfolgreich auch im Boxen oder in der Sportart zu sein.
Also es ist nicht nur dieses Klassische, was man so kennt mit diesem, ich weiß nicht, wie diese Boxkugel heißt, die so unter der Decke hängt, wo man dann ja gegenschlägt.
Ja, so ein Punching-Ball, ja.
Bitte?
So ein Punching-Ball.
Punching-Ball, ja. Okay, und Seilchen springen und dann in den Ring, ne? Oder an den Boxen.
Ja, wie gesagt, das natürlich zu den klassischen Boxeinheiten gehört es dazu. Aber auch da ist viel, viel breiter gefächert, ne? Also, dass man Techniktraining macht, Koordination, verschiedene Schlagserien übt, am Boxsack, am Partner oder mit dem Trainer zusammen. Genau. Aber wie gesagt, da klar trainiert man auch die Ausdauer und die Kraft dermaßen. Aber wenn man, ich sag mal, gerade jetzt im professionellen Bereich, sollte man dann schon zusätzlich noch ein Krafttraining machen, Ausdauertraining. Also nützt alles nichts, irgendwie alles in ein Boxtraining zu packen. Wenn man da lieber dann sagt, okay, wir haben heute beim Boxen viel Technik oder nur Technik, klar macht man sich ganz normal warm und macht auch mal intensivere Sachen. Aber dann wird halt wirklich nur das Hauptaugenmerk aufs Boxen gelegt. Mhm. Und so ein Vereinstraining zum Beispiel, da müssen die alles unter einen Hut kriegen. Da macht man Kraftausdauertraining mit rein, da macht man Partnerübungen mit rein. Sandsack, also alles irgendwie versucht man da zusammen zu packen. Beim Profiboxen ist es dann halt ein bisschen anders, dass man speziell beziehungsweise auch vereinzelt darauf eingehen kann, auf die Bedürfnisse, die man hat, ne?
Jetzt liegt das hier so auf dem Tisch rum, du bist aber Profiboxer, ne?
Genau, ja.
Ja. Hast du deinen eigenen Boxring oder hast du ein Vereinsheim oder so, wo du trainierst?
Genau, da bin ich ja bei Boxing Industry seit Anfang meiner Karriere und da habe ich täglichen Zugang, ungehindert quasi ins Boxgym zu gehen. Und aber wie gesagt, ansonsten halt nutze ich einen Fitnessstudio, da bin ich hier im Punch in Essen, nutze die Höhenkammer, nutze das Schwimmtraining, nutze draußen laufen, also verschiedenste Sachen noch. Ne?
Wie viele Stunden am Tag trainierst du?
Also jetzt aktuell bin ich bei 9 Einheiten die Woche, also 9 Trainingseinheiten, jeweils so 1,5 Stunden circa pro Einheit. Also je nachdem, mal mehr, mal weniger ein bisschen, aber eine Stunde mindestens pro Einheit. Ne?
Und davon kann man leben? Du verdienst damit Geld?
Bedingt kann man davon leben. Also Profiboxen ist bei Weitem, zumindest wenn man nicht ganz irgendwie um Weltmeisterschaften kämpft, ganz weit vorne, kann man von leben. Aber ich bin ja noch Angestellter der Stiftung, der Professor Dr. Egger Stiftung. Und das ist auch gut so. Also zum einen ist es ein ganz, ganz toller Ausgleich, da wirklich nur Mensch sein zu dürfen und die Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen dazu betreuen. Aber ist natürlich auch eine gute Einnahmequelle dann noch zusätzlich, dass man abgesichert ist, gerade in Sozialversicherung und allen Sachen.
Mhm. Über diese soziale Arbeit, also über das Mitgefühl, über Muskelkraft und Mitgefühl, sprechen wir jetzt natürlich auch. Aber vorher hätte ich noch ein paar Entscheidungsfragen für dich.
Okay.
Ich habe 2 Punkte, du entscheidest dich für entweder oder. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Rechter oder linker Haken?
Linker Haken.
Im Urlaub, Strand oder Berge?
Strand.
Fleisch oder Gemüse?
Fleisch.
Bahn oder Auto?
Auto.
Joggen oder Schwimmen?
Schwimmen.
Fußball oder Golf?
Fußball.
Als Fan oder als Spieler?
Ja, als Fan.
Ja, weil du hast ja auch eine Verbindung zu RWE, ne? Zum Fußballverein.
Genau.
Boxst du dann auch unter der rot-weißen Flagge quasi oder was tut sich da zusammen?
Also zum einen natürlich bin ich Rot-Weiß-Essen-Fan, Fußball-Fan und da schließen sich aber auch zumindest von der Fangemeinschaft ganz eng die Kreise. Also wir teilen uns, die haben natürlich bei weitem mehr Fans als ich, aber sehr, sehr viele meiner Fans sind auch Rot-Weiß-Fans. Da schließt sich der Kreis. Ich darf die Essener Chancen als Botschafter mit begleiten und unterstützen, die wiederum auch mit Rot-Weiß Essen zusammenarbeiten. Ich habe so einen ganz engen Kontakt zu den Vorständen von Rot-Weiß, wo wir dann auch viel zusammen machen und wenn es möglich ist, auch mal soziale Projekte unterstützen. Zuletzt hat Rot-Weiß mich unterstützt, beziehungsweise ein Trikot geschenkt für eine Behinderteneinrichtung, die dann das Trikot übergeben bekommen hat als Weihnachtsgeschenk.
Das sollten wir vielleicht auch mal die Leute von RWE fragen, die wir hier ja eigentlich auch mehr oder weniger regelmäßig im Podcast zu Gast haben. Kleiner Hinweis an euch RWE-Fans, die ihr gerade zuhört. Da hatten wir auch diverse Funktionäre vom RWE hier schon im Podcast. Kann ich euch natürlich auch nochmal empfehlen, da reinzuhören. Und ja, aber damit hast du halt auch schon wieder die nächste Hürde dahin gelegt, ne, von Muskelkraft zum Mitgefühl. Also für die Essener Chancen engagierst du dich, aber du arbeitest auch in der Stiftung. Was genau ist das für eine Arbeit?
Also ist eine sehr große Stiftung, die psychisch kranke Kinder, junge Erwachsene begleitet in der Nachbetreuung in verschiedensten Aufgaben. Also wir haben stationäre Bereiche, also wenn man sich grob vorstellt, wie ein Kinderheim, wo die wirklich 24 Stunden betreut werden, unterstützt werden. Dann haben wir betreutes Wohnen. Wir haben Wohn-WGs, wo quasi 3 Betreute zusammen wohnen, die dann von uns unterstützt werden, die aber eigenständig da wohnen, wo halt aber auch dann unsere Büros sind oder so, wo wir halt ein bisschen gröberen Überblick haben oder die besser unterstützen können, als wenn die außen ganz alleine wohnen. Aber auch da, wie gesagt, haben wir die Betreuten, die eigene Wohnungen haben, die dann bei verschiedensten Aufgaben unterstützt werden.
Aber du arbeitest da jetzt nicht, was man sich jetzt mal platt gedacht denken könnte, als Türsteher oder so?
Nee.
Oder als Schrank, der dafür Ordnung sorgt? Nee, du arbeitest da als, kann man sagen, Sozialpädagoge?
Genau.
Hast du da eine Ausbildung für gemacht? Oder?
Da bin ich.
Wie bist du da dran gekommen?
Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich hab,
bitte, wir haben Zeit.
Also ich habe ganz lange als Türsteher gearbeitet.
Ach doch, wirklich?
Ja, wirklich. Ganz viele Jahre, 13 Jahre habe ich als Türsteher gearbeitet, zum Schluss im Personenschutz. Und habe aber dann habe dann ehrenamtlich Training in einem Boss-Club gegeben und habe Kinder und Jugendliche da trainiert. Und die Stiftung, wofür ich jetzt tätig bin, die hat wiederum auch Betreute, die dort geboxt haben. Der Leiter hatte mich damals kennengelernt und wir haben uns gut verstanden. Und zu dem Zeitpunkt hatte das LVR-Klinikum für einen schwierigen Fall jemand gesucht, der zum einen menschlich passt, der aber auch körperlich was entgegenzusetzen hatte. Und das war wie so eine Art Pilotprojekt. Und da habe ich dann damals das LVR-Klinikum meinen speziellen Fall unterstützt, wo die wirklich mit Amtshilfe nur zur Visite reingehen konnten, der wirklich aufs komplette Personal losgegangen ist und die einfach sich nicht zu helfen wussten. Und dann hat quasi ja, die oberste Leitung von LVR in Köln das Go und ein Okay dafür gegeben. Der Richter damals hat das Okay gegeben und dann wurde ich da erstmal nur bedingt eingestellt. Am Ende waren es dann, glaube ich, knapp 3 Jahre, wo ich den jungen Mann begleitet habe in sämtliche Einrichtungen, am Ende auch in der forensischen Klinik hier in Essen. Und daneben stand ich halt immer in Kontakt mit der Stiftung, beziehungsweise mit den Leiter der Stiftung, und der hat dann mich gefragt, wenn das Projekt zu Ende wäre, ob ich mir vorstellen könnte, in der Stiftung zu arbeiten. Und genau.
Dann das heißt, muss ich noch mal kurz fragen, du hast wirklich auf einen Jugendlichen, du hast den begleitet und hast auf ihn aufgepasst, der, ich sag mal, körperlich auch ausgerastet ist.
Ja, ja. Und also wir haben am Ende eine gute Bindung gehabt, oder die haben heute noch eine gute Bindung mit den Jugendlichen, hatte ich. Und ich glaube, da hat es dann einfach auch das Menschliche gepasst und aber auch das Körperliche. Und ich glaube, das war einfach ein gutes Zusammenspiel, dass ich hätte mir auch früher denken können, dass die Art vom Beruf, was für mich ist, Sozialarbeiter oder auch in dem Fall dann Krankenpfleger, weil es da wäre es ja ein Pfleger noch gewesen. Es hat aber einfach gepasst und hat mir auch gefallen, und auch die Arbeit jetzt gefällt mir. Es ist halt, wie gesagt, eine dankbare Arbeit. Ne? Mit Menschen zu arbeiten ist anders als, klar, wo ich als Türsteher habe ich auch mit Menschen gearbeitet, aber eher mit Betrunkenen oder Aggressiven. Und da ist es einfach wirklich, man kriegt für kleinste Kleinigkeiten Dank oder man merkt, wie dankbar die sind. Das ist toll, macht Spaß und kann ich mir auch wirklich für meine Zukunft vorstellen.
Was machst du mit denen? Sind das nur Jugendliche hauptsächlich oder?
Also junge Erwachsene, in der Stiftung sind die bis 30. Mhm. Und genau, wir machen verschiedenste Aufgaben. Also anfangs habe ich viel überwiegend, habe die sportlich aktiviert, Spaziergänge oder so. Aber mittlerweile mache ich wirklich alle möglichen, ob es Ärztegänge sind, also begleite die zu Ärzten, zu Ämtern, unterstütze den Haushalt bei Einkäufen, bei privaten Anliegen, was sie haben, Probleme oder so.
Aber das dann eben nicht nur als Boxer, um dich mit deiner körperlichen Kraft zu beruhigen, sondern auch, dass du als mentale Kraft dabei bist, daneben stehst, den Mut zusprichst, den vielleicht auch sagst, ey, komm, aufstehen, du hast hier einen Termin, kriegst mal dein Leben auf die Kette?
Genau, so in etwa. Ne? Also ich glaube, und da ist es irgendwie, also ich bin ja bei weitem nicht irgendwie prominent oder sonst irgendwas, aber da ist es einfach so, dass man da komplett wirklich nur Mensch ist. Ne? Also da geht's, ich bin der Patrick und klar, die wissen, dass ich boxe und finde es teilweise auch toll, aber das ist halt für die einfach nicht wichtig. Ne? Also wichtig ist einfach für die, wer ich bin, wie ich bin, und das ist halt angenehm, dass man mal, ja, so, ich mache den Sport gerne, ich spreche auch gerne darüber, aber dass ich nicht der ganze Tagesablauf, weil ich geiße mich da schon selbst und für mich dreht sich, klar, meine Familie an erster Stelle, aber dann dreht sich für mich auch alles um den Sport, wie ich esse, wie ich trinke, wann ich schlafen gehe, alles für den Sport. Und da auf der Arbeit bin ich dann einfach nur ich oder unterstütze Leute, und da geht es nicht um mich, sondern geht es um die, und das hat in dem Fall mega angenehm. Ne? Mhm.
Aus was für Gründen sind diese Menschen in dieser Einrichtung?
Unterschiedlichste Gründe, also ganz, ganz viel. Also die meisten schaffen leider nicht eigenständig zu leben, oder auch, wenn wir jetzt von den Jüngeren sprechen, da schafft es einfach die Familie auch nicht, denen das zu bieten, was sie gerade brauchen. Und da werden die natürlich dann von geschultem Personal gestützt, unterstützt und ja, bestmöglich darauf vorbereitet, im besten Fall natürlich ein komplett eigenständiges Leben zu führen, aber oft auch so eigenständig zumindest, dass man mit wenig Betreuung trotzdem durchs Leben kommt. Ne?
Ich frage, weil, wenn ich das auch durch deine Charity-Aktionen mitbekomme, die du ja schon durchaus auch mitgemacht hast, zum Beispiel das Nord-Süd-Gefälle hier in Essen. Bekommst du das auch mit in deiner Arbeit oder auch beim Sport?
Ja, schon, klar.
Dass der Süden eben einfach reicher ist und der Norden, ich sag mal, eher benachteiligt, und dass es da auch fehlt an Mitteln?
Definitiv, ne? Also ich komme ja aus Borbeck und ich glaube, Borbeck zählt da schon eher zu den schwächeren Regionen, und es ist definitiv ein Riesenunterschied, wenn man weiß, man muss sich zumindest als Kind, was heißt nicht um Geld, ein Kind sollte sich eh um Geld keine Sorgen machen müssen, aber wenn es gar kein Thema ist, großartig, und die Eltern ja in der Regel einen Job nachgehen und alles und keine großen Sorgen haben, ist es, glaube ich, schon ein großer Unterschied, als wenn die Eltern zum einen, ja, klingt natürlich blöd, aber oft meist selber keine große Bildung haben, keine vernünftige Arbeit haben und dementsprechend ihren Tagesablauf oder das, was sie vorleben, ja, schlecht vorleben, ne? Mit schlechten Investitionen in Alkoholzigaretten oder sonst irgendwas. Und ich denke auch natürlich an Aussprache und Umgang miteinander ist da ganz, ganz anders. Ne? Und das macht halt einen großen Unterschied. Ne? Ist ja auch keine Geldsache, ob man jetzt, wie man zu seinen Kindern, also wenn man sich ausdrückt, ich glaube, das hat ganz wenig mit Geld zu tun, aber es trägt natürlich alles in den Kreis dabei dann am Ende.
Bringst du deinen Klienten auch das bei, mal höflich zu sein?
Definitiv.
Sich zu bedanken, ne? Ja. Aussprechen zu lassen und sowas? Ja.
Also ich versuche sie natürlich nicht zu maßregeln oder umzuerziehen, aber ich glaube, ich gebe jeden habe vor jedem Respekt und zeige ihnen auch, dass ich mit denen respektvoll umgehe. Und das erwarte ich natürlich umgekehrt genauso. Und dazu gehören Pünktlichkeit, dazu gehören Hallo, Tschüss, guten Tag, gute Nacht oder sonst irgendwas. Also schon die üblichen Sachen, ne? Und ich glaube, den Halt kriegen die auch bei uns und das ist auch ganz wichtig fürs weitere Leben. Ne? Also viele kommen leider aus schwierigen Familienverhältnissen, wo man dann denen da zumindest ein bisschen Halt oder ein bisschen Struktur bieten kann, indem man sagt, wie man es macht. Ne?
Stichwort Nord-Süd-Gefälle, worüber ja eben Politikerinnen, Politiker oder auch sowas wie die Betreiber der Meme-Seite Essen Dieser hier im Podcast ja auch schon von gesprochen haben. Thomas Kufen war schon mal hier oder der Sozialdezernent. Was würdest du denen sagen, was hättest du für eine Bitte, für einen Appell an die, wenn die natürlich jetzt auch zuhören?
Boah, ich glaube, da kann man nicht viel machen. Also definitiv kann man viel machen, aber ich glaube, selbst da sind die Hände gebunden. Also Thomas Kufen sowie auch Peter Renze, ich glaube, die geben sich schon ganz große Mühe, da bestmöglich die Schere nicht so weit auseinandergehen zu lassen und da irgendwo eine Einheit zu finden. Aber da müsste man an zu viel Ecken einfach andocken, um da das in den Griff zu bekommen. Ne?
Hast du da so einen Draht zu Kufen oder du sagst jetzt auch Peter Renzel?
Also man sieht sich öfters und unterhält sich und wie gesagt, gerade in Charity-Aktionen oder wenn ich irgendwo eingeladen bin, aber so, schon ganz so persönlich, ja.
Ich habe dich einmal gesehen beim Weihnachtsbaum-Weitwurf in Rüttenscheid.
Ja.
Und da flog dieser Baum fast bis Kanab. Das ist natürlich übertrieben, aber du hast gesagt, yo, ich gebe jetzt hier alles, um den Essener Norden zu unterstützen. Und auch das ist ja so eine Charity-Aktion.
Ja.
Das ist eine, die du auch gerne machst. Wie wichtig ist dir sowas? Wie kriegst du das überhaupt dann noch unter einen Hut? Mit Arbeit, mit 8 Stunden Training am Tag?
Also ich versuche, und das ist ja meistens oft, sagen wir mal so, ist das meine Reichweite, die ich nutzen kann oder mein Name oder mein einfach nur Dasein, versuche ich schon bestmöglich die Sachen zu unterstützen, weil ich einfach weiß, wie es ist, wenig, gar nichts zu haben oder teilweise ja, da auch wieder die große Empathie in Menschen, denen es nicht so gut geht. Und für mich, Seelenbalsam in dem Sinne, dass ich dann auch viel für mich selber reinwaschen kann. Ne? Also es ist nicht so, dass ich irgendwie großen Quatsch gemacht habe, aber ich finde einfach, das ist ein Geben und Nehmen und wenn ich was zurückgebe, bin fest überzeugt davon, dass es Karma gibt und glaube, dass ich immer noch dafür was zurückbekomme. Ne? Und mir schadet es ja nicht. Also wenn ich jetzt mal, ob es jetzt ein Weihnachtsbaum, Weitwurf war oder so, also klar, es ist Zeit oder so, aber zum einen, also soll auch nicht so klingen, als ob ich so aus eigener Werbung mache oder so, darum geht es mir gar nicht. Aber zum einen ist es natürlich Werbung für mich, zum anderen macht es einfach Spaß und sind tolle Aktionen und da freue ich mich, wenn ich die unterstützen darf und dazu auch eingeladen werde, die zu unterstützen.
Hast du früher Scheiße gebaut?
Ich denke schon, ja. Also ich bin kein Kind von Traurigkeit.
Magst du eine Geschichte erzählen? Weil wie waren so die Tage, Nächte in Borbeck?
Ich glaube, wenn man es heute so ganz krass sagen würde, muss ich dann auch mal in die Dose werfen.
Bitte,
ja. Dann, ich war so ein richtiger Scheißplan und habe mich da echt ganz, ganz, ja. Also, ich habe mich gern raufgeprügelt und war auch wirklich jemand, der nicht nett zu seinen Mitmenschen war. Wie zum einen, auch keine Entschuldigung, aber so wie halt Kinder auch sind. Aber ja, ich habe da wenig Bedacht gehabt, habe mich oft geprügelt, habe oft Leute verprügelt und ganz viel Quatsch gemacht. Habe mich Gott sei Dank, also ohne dass ich da eine große Wendung für brauchte oder ein großes Ereignis, aber habe mich gebessert oder ich glaube ganz groß verbessert und bin solide geworden, habe eine Familie, kümmere mich, vermittle denen natürlich auch Werte, dass sowas gar nicht geht und weiß auch jetzt durch meine Arbeit gerade, wie es ist, wenn man jemanden mobbt oder auch beleidigt oder so. Aber wie gesagt, ich gehörte, glaube ich, zu denen, die es halt gemacht haben in der Jugend.
Hm. Du hast gerade gesagt, du weißt auch, wie es ist, nichts zu haben. War das in deinem Haushalt früher so als Kind?
Also wir sind sozial schwach, wenn man so sagen darf, aufgewachsen. Oder ich bin sozial schwach, mir hat nichts gefehlt. Also ich habe alles gehabt und habe immer eine tolle Zeit gehabt. Aber als Kind war schon grundsätzlich immer Thema Geld. Wie es oder dass man halt nicht viel zur Verfügung hat. Und da musste ich mich schon immer auseinandersetzen. Also wie gesagt, mir hat es an nichts gemangelt. Ich habe immer zu essen gehabt. Ich habe Weihnachtsgeschenke bekommen, auch gar nicht zu kleine oder so. Aber wie gesagt, es war halt immer ein großes Thema, ne? Und Miete, Strom und solche Sachen, da musste man sich dann schon Gedanken machen, beziehungsweise meine Mutter damals, also ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen nur. Und die Themen habe ich dann als Kind gekriegt, ne, wenn es da eng wurde oder so.
Ist das dann vielleicht auch eine Motivation für dich, genau diese Werte auch weiterzugeben, auch an andere Kinder und Jugendliche? Ja, durchaus zum einen, was du gerade schon gesagt hast, als Vorbild vorwegzugehen, zum anderen aber auch zu zeigen, jo, es muss nicht so bleiben, wie es ist.
Definitiv, ne? Also jeder hat sein eigenes Schicksal, seine eigene Zukunft in der Hand, gewissermaßen und kann sich ändern, ne? Und man kann versuchen, das Bestmögliche rauszumachen, ne? Und für mich selber bin ich zufrieden, was ich erreicht habe, wie ich es erreicht habe. Jetzt, wenn ich von meinem Privatleben spreche, ich habe eine Familie, ich habe 3 wundervolle Kinder. Es läuft alles so ganz gut. Es kann immer besser laufen, es kann aber definitiv auch schlechter laufen. Und dementsprechend finde ich schon, dass es jeder schaffen kann, egal wie scheiße es geht. Also wie gesagt, nochmal, ich bin jetzt nicht irgendwie in Ghetto aufgewachsen oder so, aber ich bin in Hochhaus aufgewachsen und da war es schon, ich sag mal, sehr, sehr viele sozial Schwache, die da zusammengekommen sind. Ne? Und deswegen, also jeder kann es schaffen und kann auch nach vorne kommen, ne? Und einigermaßen sein Leben in den Griff bekommen.
Ich danke dir für deine offenen Worte.
Ja, gerne.
Wie geht's denn jetzt weiter für dich? Du sprachst gerade schon von Zukunft. Wohin geht's? Für den Boxer oder für den Sozialarbeiter Patrick Korte weiter?
Also noch bin ich zu sehr Sportler, um jetzt zu sagen, okay, ich danke ab. Also mein Ziel ist noch bis Ende 2025, also auch gar nicht mehr so lange, aber knappe 2 Jahre noch, aktiv zu boxen. Und dann muss oder sollte ich mich langsam ja damit abfinden oder zumindest den Gedanke nahelegen, aufzuhören. Oder zumindest ein bisschen ruhiger zu treten, was den Leistungssport angeht. Ne? Also wie gesagt, noch bin ich zu sehr Sportler und ich merke auch noch, ich mache Fortschritte. Ich habe eine gute Entwicklung. Ich habe jetzt nochmal was geändert und habe auch knappe 10 Kilo nochmal abgenommen. Also ich konnte nochmal was ändern. Und solange ich halt noch Spaß und Motivation habe, das alles durchzuziehen, so wie ich es durchziehe, will ich es machen. Ne? Aber wie gesagt, irgendwann sollte man sagen, es ist Ende. Und da ist es für mich zumindest der Blick dahin zu sagen, Ende 2025. Kann Anfang 2026 sein, wenn da noch irgendwas kommt oder so. Aber da ist für mich der Blick langsam, dass ich sage, da möchte ich aufhören oder sollte ich aufhören.
Wohin es weitergeht, ne? Ich weiß auf jeden Fall, wie es dahin nicht oder nur in absoluten Ausfällen geht. Mit dem Flugzeug. Du hast im Radio Essen Interview mal erzählt, dass du Flugangst hast.
Die habe ich tatsächlich besiegt, also ganz durch meinen Australienflug.
Ach.
Ich war ja 2022, war ich ja in Australien und bin 36 Stunden geflogen.
Zu einem Turnier auch, ne?
Zum Kampf, ja. So ein ganz groß, also eigentlich bisher mein allergrößter Kampf, mit dem Flug natürlich auch. Und sonst, wenn ich hier geflogen bin, also wenn wir nach Mallorca geflogen sind, was ja wirklich nur knappe 2 Stunden sind, habe ich schon immer Valium nehmen müssen, also Diazepam, um mich wirklich zu beruhigen. Also ich bin kein Freund von Beruhigungsmitteln oder Schlaftabletten oder sonst irgendwas, aber da ging es einfach nicht ohne, weil ich wirklich richtige Flugangst hatte. Und für den Kampf in Australien, was halt sehr zeitnah war mit Flug und Kampf, konnte ich das gar nicht nehmen, was einfach mich zum einen zu sehr gehemmt hätte, auch im Nachhinein noch. Zum anderen wäre es aber auch sicherlich irgendwo ein Dopingtest nachweisbar gewesen, auch wenn es in dem Sinne kein Doping ist, aber es ist eine verbotene Substanz, zumindest im Leistungssport, sich dann mit Beruhigungsmittel vollzustopfen. Und dementsprechend konnte ich nichts nehmen und musste da durch. Ne? Ohne ein Problem habe ich es dann geschafft. Wir sind von Düsseldorf nach Frankfurt und da habe ich mir gedacht, okay, das kriegst du auf jeden Fall hin. Ist ja nur ein kurzer Flug. Gar kein Problem. Da sind wir von Frankfurt nach Tokio. Auch kein Problem. Und von Tokio nach Sydney auch kein Problem. Ja, und von Sydney dann nach Brisbane war es auch völlig okay. Am Rückweg auch.
Auf einmal war es weg.
Wow. Also ich glaube einfach, dieser Fokus, den ich da in den Kampf gelegt habe und alles drumherum, hat mich da irgendwie abschalten lassen. Und ich habe gedacht, okay, vielleicht ist es dann auch nur jetzt gewesen, weil es der Hinflug war, weil ich den Kampf vor Augen hatte. Rückflug war auch super. Und wir waren dann nachher ja auch wieder zweimal in Urlaub und da hat es auch geklappt.
Und ich habe, als ich das gehört habe, gedacht, ein Baum von Mann, den kann auch nichts niederschrecken. Und dann... Nein, ich habe Flugangst. Du hast es so schön gesagt, bevor der Boxgegner kommt, habe ich noch einen anderen Gegner, meine Flugangst.
Ja, ne? Die war, wie gesagt, wirklich enorm. Ne? Also ich habe teilweise, wenn ich schon in den Tunnel zum Flugzeug angelaufen bin, habe ich schon ganz weiche Knie gehabt. Und ja. Das ist jetzt, wird jetzt echt schwierig. Ne? Aber toi, 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 oder Gott sei Dank habe ich es besiegt, auch wenn es unbewusst war. Ich glaube einfach, durch, dass ich mir den Zwang gestellt habe, diesen langen oder ganz, ganz langen Flug. Und bin ich auch froh darüber, dass ich mich da nicht mehr abschießen muss, um in Urlaub zu kommen.
Muss ich aber auch sagen, finde ich auch stark von dir, das auch einzugestehen. Zu sagen, jo, ich mache da auch kein Geheimnis draus, sondern sag öffentlich, jo, ich habe Flugangst. Respekt dafür. Wir kommen so langsam zum Ende und damit zu unserer letzten Kategorie. Da haben wir nochmal die Kurzsatzrunde. Ich fange Sätze an und du beendest die.
Okay.
Als ich Kind war, wollte ich immer...
berühmt werden.
Das Schönste, was ich in meiner Boxkarriere erlebt habe, war...
die Reise nach Australien.
Wenn ich sehe, dass in Essen, Deutschland und der Welt Zehntausende, Hunderttausende Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straßen gehen...
das erfüllt mich mit Stolz.
Wenn ich mal nicht boxe, dann gehe ich am liebsten...
mit meinen Kindern irgendwo hin.
Dafür entlasse ich dich jetzt aus dieser Folge. Vielen Dank.
Ja, danke.
Aber natürlich weise ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal auf unsere anderen Radio Essen Podcasts hin, den Tag in 5 Minuten. Da gibt's jeden Tag News aus Essen und der Welt. Dann haben wir noch den Redebedarf 2.0. Darin geht's darum, was in der Woche so los war und wie wir hier in der Redaktion mit den Themen und Entscheidungen umgegangen sind. Dann gibt's natürlich noch die anderen mehr als 100 Folgen jetzt vom Radio Essen Podcast Essen im Ohr, der Talk mit Menschen hier aus dieser Stadt, unter anderem mit einem anderen Korte, nämlich Rudolf Korte. Das ist ein Politikwissenschaftler hier von der Uni Duisburg-Essen. Wir haben schon gesprochen mit dem Bischof, mit Influencerinnen Laura Morante und Valentina Doronina, bekannt aus Ex on the Beach oder Promi Big Brother. Wir haben Experten für Ruhrdeutsch zum Beispiel hier schon gehabt, Comedians, Musiker, Politikerinnen, Sprechtrainer und vieles mehr. Ich empfehle euch damit natürlich, diesen Podcast zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und wenn euch irgendwas fehlt, wenn ihr uns loben oder irgendwo für sheltern wollt, was auch immer, dann schickt uns eine E-Mail an podcast@radioessen.de. Ich bin Fabian Schulenkopf, sage danke dir, Patrick Korte, fürs Hiersein.
Ja, danke für die Einladung, hat mir Spaß gemacht.
Schön, das freut mich. Danke euch fürs Zuhören. Und damit geht der letzte Taler in die Spendendose für die Aktion Lichtblicke mit meinem Spruch, haut rein. Und die letzten Worte dieser Folge gehören dir, Patrick Korte.
Ja, nochmal danke, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe natürlich, dass viele, viele Leute zuhören und sich das anhören. Klar, zum einen für mich selber, aber auch für Radio Essen. Und würde mich freuen, wenn ihr meinen nächsten Kampf besucht. Der nächste Kampf ist am 9.3. Ist noch gar nicht so richtig öffentlich, aber jetzt mache ich es so ein bisschen öffentlich. Und genau, am 9.3. im Kurforum boxe ich in sogar einer neuen Gewichtsklasse, in Bridgerweight oder Supercruiser. ist eine neue Gewichtsklasse zwischen Cruisergewicht und Schwergewicht. Und dadurch, dass ich, wie vorhin schon gesagt, die 10 Kilo abgenommen habe, befinde ich mich in dieser Gewichtsklasse gerade und werde sie mal probieren. Also wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn viele kommen und mich unterstützen. Danke.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk von Radio Essen.